Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Alle kennen das Gefühl, man verliert zum dritten Mal und will trotzdem weiterspielen. Spielen fasziniert, sei es Karten oder Brettspiel. Mensch spielt, seit es ihn gibt. Kinder spielen den lieblangen Tag und auch die Erwachsenen tauchen immer wieder gern in die Welt vom Spiel ab. Warum eigentlich? Geht es nur ums Gewinnen oder steckt mehr dahinter? Die nächste Stunde tauchen wir ein in die Welt vom Spiel. Ihr hört die Sendung von Caroline Türkauf.
DRS 3 Input. Podcast.
Man verliert Zeit. Also wenn man zwei Stunden einfach da sitzt und dann ist das Spiel plötzlich fertig und dann schaut man auf die Uhr und merkt, oh, es sind schon zwei oder drei Stunden vorbei. Das ist eigentlich das Schöne gewesen, dass man sich wirklich im Spiel verliert.
Das Spielen eigentlich erst den Menschen zum Menschen macht.
Das würde ich schon sagen, dass das Spiel mehr offenlegt von der Person, als jetzt zum Beispiel in einem ganz normalen Arbeitskontext, wo man sich immer schön unter Kontrolle hat.
In einem Spiel hat jeder am Anfang die gleiche Startchance, nicht wie im Leben. Im Spiel ist jedes Mal, wenn man anfängt, sind alle auf Null.
Es hat sicher etwas zu tun mit Grenzen finden und Neues ausprobieren.
Der Zwangscharakter der Regeln, der lässt uns oft vergessen, dass irgendwann mal das am Anfang Spiel gewesen ist.
Wenn alle bestimmten Spielregeln, die vielleicht dysfunktional sind, festhalten, dann nachher fahren wir alle zusammen im Bankrott.
Sie treffen sich, wenn sie die Spiellust packt. Sie, das sind Spieler vom Basler Spielkreis Rialto. Gespielt werden Gesellschaftsspiele, zum Beispiel Karten oder Strategiespiel. Spielort ist jeden Mittwoch oben das Personalrestaurant der Post. Ein unwirklicher Ort im 9. Stock von einem Hochhaus. Ein riesiger Raum, der nichts Heimeliges an sich hat. Heimelig aber geht es an diesen vier Tisch zu, wo sich etwa 20 Spiellustige eingefunden haben.
Grün ist Trumpf, Rot ist Supertrumpf, wo jemand spielt jetzt zum Beispiel nicht einen Trumpf, Schwarz, da darf man, wenn man noch eine schwarze Karte hat, darf man hier das Eis nicht legen.
Nein, wenn es ja, besser das Eis, ist, wenn es so ist.
Nein, so ist es ja klar, so ist die gleiche Fahrt.
Die Atmosphäre ist unzwungen und vertraut. Die Spieler kennen sich, wissen, wer wie tickt, wer auf welches Spiel steht. Sie freut sich jeweils auf schnelle Spiele, sagt Erika Bayer, eine der wenigen Frauen, die schon seit Jahren hierher kommt, um zu spielen. Was genau, zieht sie immer wieder an den Spieltisch.
Ich habe sonst auch nicht das Umfeld, wo gespielt wird, und das ist dann Gelegenheit, um so Spiele zu machen. Und sie ist zusammen sein. Ich komme meistens gerade vom Arbeiten und das ist dann ein Abhängen und die Arbeit ist dann weiter weg. Und es ist schon, wenn es auch vielleicht Hirnarbeit ist und anstrengend, es ist gleich irgendwie entspannend. Es ist einfach etwas ganz anderes, als man den Alltag durch den Tag durch hat.
Mit gleichgesinnten Abschalten vom Alltag und Eintauchen in die Welt vom Spiel. Das ist es, was auch ihr Spielkollege Olivier Boss an diesem Spieltisch findet. Er redet aber auch noch von etwas anderem, dem Kick vom Gewinnen.
Ja, das ist auch der Reiz des Spiels zu gewinnen, aber es ist in dem Zeitpunkt, wo man das Spiel spielt, ist es sicher wichtig zu gewinnen, aber wenn das Spiel vorbei ist, ist es dann nicht mehr so wichtig.
Und dann auch ein bisschen brand, dass es, was man im normalen Leben ist, also ein bisschen mal irgendjemandem aufs Dach gehen?
Ja, sicher. Sicher schon, ja. Und vor allem wahrscheinlich bin ich im Spiel viel weniger vorsichtig als im normalen Leben.
Warum das?
Ja, einfach Spass. Spass und Freude. Ich denke, da, jedes Spiel hat seine eigene Welt. Und wenn man in dieser eintaucht, kann man eben nach den Regeln, die das Spiel vorgibt, einfach quasi ja, sich austoben in diesem Spiel selber.
Sich austoben im geschützten Rahmen des Spiels. Weil das Handeln im Spiel keine Konsequenzen für das wirkliche Leben hat. Es wird nicht um Geld gespielt. Die Menschen, die sich hier treffen, spielen wegen dem Spass und der Freude. Und in dieser Sendung geht es ja auch nicht um den möglichen Suchtcharakter des Spiels, sondern um die Frage, warum wir eigentlich spielen. Für den Bruno Gürtler ist es die Lust an der Abwechslung, die ihn immer wieder ans Spieltisch treibt.
Es ist ein Hobby, oder? Ich meine, es tut sicher ein bisschen entspannen, würde ich mal sagen.
Spass haben am Spielen, oder? Es hat sicher etwas zu tun mit Grenzen finden und Neues ausprobieren.
Ein, der immer wieder Neues ausprobiert, ist der Fritz Brunner. Er sitzt den Tisch weiter und erklärt seinen Mitspielern gerade ein neues Strategiespiel. Die Spielanleitung ist lang und sieht aus wie ein komplexer Vertrag mit viel, viel Kleidrucktem. Seine Lust auf neue Spiele führt der Fritz Brunner immer wieder an Spielmessen. Er versorgt so seine Spielerkolleginnen und Kollegen immer wieder mit neuem Spielmaterial.
Das Spannung ist eins, das zweite ist als Gewinner dabei, aber vor allem ist, man verliert Zeit. Also wenn man zwei Stunden einfach da sitzt und dann ist das Spiel plötzlich fertig und dann schaut man auf die Uhr und merkt, oh, es sind schon zwei oder drei Stunden vorbei, das ist eigentlich das Schöne gewesen, dass man sich wirklich im Spiel verliert.
Und das Abtauchen in die Spielwelt hat durchaus auch noch einen netten Nebeneffekt, betont Fritz Brunner.
Man lernt bei einem Spiel eine Regel und dann wird die Regel mal erklärt. Und innerhalb von einer kurzen Zeit, etwa einer Stunde oder zwei Stunden, wie das Spiel geht, versucht man die Regel maximal auszunutzen. Das heisst, mit seiner Strategie oder Taktik oder was der Spielfluss eigentlich erlaubt, das Optimum rausholen. Und das bringt mir beruflich auch, dass man immer wieder Flexibilität lernt, dass man, wenn man etwas Neues liest, dass man eigentlich schon weiterdenkt, was mache ich mit dem oder wo hat es eine Schwachstelle, das kann es nicht sein. Das gibt so ein gewisses Training.
Das Kennenlernen von immer neuen Regeln führt bei dem Mann, der für einen Bund Warenkontrolle macht, also gewissermaßen zu einer Horizonterweiterung. Wie gesagt, ein netter Nebeneffekt. Im Vordergrund steht für ihn der Spass und der Freude. Das Verdrinken im Moment, eine Freude, die andauert. Schließlich kommen immer wieder neue Spiele auf den Markt. Laufend werden neue Spiele entwickelt. Wenn es jemanden gibt, der die Welt vom Spiel aus dem FF kennt, dann die Spiel entwickeln. Denn während ihrer Arbeit lernen die Spielentwickler unzählige von Spielern kennen, die ihre Spiele testen. Um noch besser zu verstehen, was genau der Reiz des Spielen ausmacht, verlassen wir darum den Spieltisch vom Postrestaurant. Wir besuchen einen der ganz wenigen Schweizer Spielentwickler. Stefanie Rohner ist eine lebende Frau. Zusammen mit ihrem Partner entwickelt sie seit über 25 Jahren Gesellschaftsspiel. Sie hat Philosophie studiert, auch Wirtschaft. Zusammen haben sie zum Beispiel das Spiel des Jahres 2001 kreiert. Ein Geschicklichkeitsspiel für die Familie. Weit über ein Jahr raus kann es dauern, bis ein Spiel entwickelt ist. Manchmal holt man sich die Idee für ein neues Spiel von anderen Spielen. Manchmal erfindet man aber auch etwas ganz Neues. Ein Patentrezept dafür, wenn man ein erfolgreiches Spiel entwirft, gibt es nicht.
Ich glaube, wir sind Spielernaturen im Alltag. Also es ist eigentlich alles, was wir machen im Alltag, sehr spielerisch. Aber wir sind nicht die Leute, die jetzt nächtelang irgendwelche Strategiespiele im Freundeskreis irgendwie spielen, sondern das Spiel entwickeln ist eigentlich das Spiel. Also irgendwelche Regeln aufstellen, irgendwelche Sachen ausprobieren, auf den Alltag reagieren, das ist eigentlich sehr stark der Punkt.
Wenn Sie jetzt Spiele entwickeln, haben Sie dann ein Bild von Spielern vor sich, um noch überhaupt die Regeln zu entwerfen?
Ja, es sind natürlich das. Wir haben sehr, sehr viel getestet mit Testfamilien, mit Erwachsenen, mit Kindern. Und mittlerweile hat sich eigentlich aus diesen Tests haben sich wie Prototypen von Spielern entwickelt, die man im Kopf hat. Also wo man weiss, der nie etwas begreift, wo ständig einfach völlig auf der Leitung steht, Regeln nicht begreift, wo alles ganz einfach muss sein. Oder irgendjemand, der immer besserwisserisch ist und so. Also eben die Spieler, es gibt schon sehr verschiedene Schubladen, es gibt sehr verschiedene Arten von Leuten, wie die reagieren auf Situationen.
Was macht denn der Reiz vom Spiel aus oder warum verbringt man seine Zeit mit Spielen?
Der Reiz für viele von diesen Leuten, die dann so wirklich ebenlang spielen und komplexe Sachen spielen, ist das, dass sie einen Ausgleich für den Alltag suchen. Dass sie vielleicht im Alltag nicht so viel können bewegen oder dass sie einfach das Bedürfnis haben, sich zu beweisen oder irgendetwas aufzubauen oder eben zu gewinnen unter Umständen, wo im Alltag nicht geht. Oder dass sie auch können fieseln können, dass es klopft, was sie im Alltag sich vielleicht nicht würden getrauen. Das könnte ich mir vorstellen. Also ein Aspekt ist vielleicht auch einfach in der Gruppe zusammen sein und nicht unbedingt müssen reden, sondern einfach das Miteinander zusammen sein, auf eine andere Art ausagieren. Und das ist natürlich dann ganz toll. Das kann auch in einem lockeren, schnellen Spiel sein, in einem Reaktionsspiel, in einem Wortspiel. Und viele Leute haben vielleicht Mühe, dann intensive Diskussionen zu führen oder haben vielleicht auch gewisse Scheu davor, aneinander zu geraten. Und im Spiel hat man natürlich etwas, wo sich alle gemeinsam auf eine externe Sache fokussieren, und das ist auch ein Vorteil.
Weil es auch Regeln gibt, die in dem Sinn unangreifbar sind, die sind vorgegeben von Ihnen?
Ja, die sind vorgegeben durch das Spiel, also nicht unbedingt nur durch uns. Also wegen dem spiele ich vielleicht nicht so wahnsinnig gerne. Ich tue die Spielregeln selber sehr, sehr gerne vorgeben. Aber es ist natürlich toll, in einem Spiel hat jeder am Anfang die gleiche Startchance, nicht wie im Leben. Im Leben ist es so, dass verschiedene Leute verschiedene Startchancen haben, auch sozial. Im Spiel ist jedes Mal, wenn man anfängt, sind alle auf Null. Und dann ist praktisch eigene intellektuelle Fähigkeiten oder Geschick, Glück, wo darüber bestimmen, ob man gewinnt. Und bei einer guten Mischung von Spielen ist es auch so, dass die Spieler dann häufig sagen, ja, ich habe jetzt gewonnen, weil ich ganz clever bin. Oder, ja, ich habe halt jetzt verloren, es ist einer wegen Scheissspielen, es war alles Glück gewesen. Ich habe halt Pech gehabt.
Also man kommt am Ende eigentlich immer als Gewinner raus, für sich selber.
Ja, genau, und das ist doch toll.
Toll für die, die im Spiel Ausgleich zum Alltag finden, und natürlich auch toll für Stefanie Rohner, die darum finanziell auf sicheren Füßen steht. Dass sie vom Spielentwickeln gut lebt, hat auch damit zu tun, dass bemerkenswerterweise der Absatz der Gesellschaftsspiele in den letzten Jahren nicht eingebrochen ist. Auch wenn es zig Möglichkeiten gibt, seine Freizeit zu verbringen. Gesellschaftsspiele liegen nach wie vor im Trend. Egal, ob die Wirtschaft gut oder schlecht läuft. Menschen spielen.
Ich glaube, man kauft das Spiel von uns, weil man mit dem Spiel in der Schachtel kann die Familie zum Beispiel oder eine Gruppe von Leuten an den gleichen Tisch bringen und gemeinsam Zeit verbringen und Spass haben. Und das geht halt vielleicht sonst ein bisschen schwieriger. Also wenn man einfach ein Essen auf den Tisch stellt am Abend, dann sausen wahrscheinlich innerhalb von der Familie alle ganz schnell ins eigene Zimmer und haben dann noch ihre eigenen Spiele, die sie machen wollen. Aber wenn man dann ein Spiel auf dem Tisch hat, kriegen zum Beispiel Kinder Aufmerksamkeit von den Eltern. Und die Eltern fühlen sich toll, weil sie Zeit mit den Kindern verbringen. Und insgesamt haben sie ein Familiengefühl und einen tollen Abend verbracht. Und es sind, glaube ich, solche Aspekte, die dann dazu führen, dass klassische Spiele immer noch gekauft und geliebt werden.
Das klassische Gesellschaftsspiel wird also gewissermaßen zum Kit für Familie und Freunde. Und das in einer Zeit, wo die Gesellschaft viel mehr Freizeit hat wie früher, aber auch viel mehr Möglichkeiten, die Freizeit zu nutzen. Der Einzelne hat unter anderem durch technische Hilfsmittel viel mehr Möglichkeiten, allein zu spielen als früher, findet Stefanie Rohner.
Ich denke aber auch, dass insgesamt die Gesellschaft viel spielerischer geworden ist. Also wenn man eigentlich schaut, wo die Leute überall spielen, das ist enorm. Also sie spielen auf dem Handy umeinander, sie spielen mit irgendwelchen Geräten im Alltag. Es gibt unheimlich viele Quizshows am Fernsehen. Es gibt Spiele am Radio. Und es ist überall, dass man eigentlich spielt. Es hat eine Sudoku-Welle gegeben, wo ganze Tramli und Züge voll sind mit Leuten, die wie verrückt irgendwie gespielt haben. Und das Schrägste war dann irgendwie gewesen. In Aarau einsteigen und der im Nebenabteil hat das gleiche Sudoku wie ich auch angefangen gleichzeitig. Ich glaube, dann war ich schneller gewesen. Ich bin schon vor Basel, bin ich fertig gewesen. Und das finde ich wahnsinnig lustig, dass eigentlich das Spielerische im Alltag mehr geworden ist.
Der heutige Mensch versucht, sie alltagsspielerisch anzugehen. Werden wir am Ende wieder Kinder?
Man muss sich natürlich vorstellen, Kinder, die spielen eigentlich, wenn sie nicht gerade essen oder trinken oder schlafen oder irgendeine Erbenlied erledigen, die sie jetzt müssen, beispielsweise müssen aufräumen. Das empfinden Kinder eindeutig nicht als Spiel. Aber die ganze übrige Zeit spielen Kinder eigentlich.
Warum ist das so? Sind die verspielten Erwachsenen auf der Suche nach ihrem inneren Kind? Antwort auf diese Frage nach
Septa mit Walla Laradim.
J'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut, dribbleur comme Chiffo, un plus grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai méchamment menti et ça l'a fait. J'ai menti comme on tousse, sans que l'on t'arrête me pousse. J'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radim. Je le jure, voilà la radim. Voilà, voilà. Je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands faire le cowboy avec des balles à blanc. Ramasser beaucoup d'oseille et blanc. À 10 ans, j'étais dur à cuire. Je voulais passer mon permis de conduire à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dit, signe, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radim. Je le jure, voilà la radim. Voilà. Me disait, ne fais pas l'inculte. Dis bonjour quand tu croises un adulte. Et moi t'es-tu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Il a fallu que je fasse le beau. Et va savoir pourquoi sous le préau, c'est l'adulte que t'es sans chapeau. À 10 ans j'étais farouche, il aurait fallu me coudre la bouche. Je garoffe, c'est pour la rime. Je le jure sur la tête de cime. Je le jure sur la tête de cime. Voilà. Regardez comment. Quand je sortais de chez moi le matin, je faisais croire à tous les copains que pour me marave, ils étaient vains. À 10 ans, j'étais en colère. On voyait plus les bulletins scolaires. Mineur, j'avais l'avantage majeur d'avoir mis à la main de le facteur. Tu me crois, tu vaux pas un CFA. Je le jure sur la tête de moi. Je le jure sur la tête de moi. Voilà.
Neandertaler haben für ihre Kinder Puppen aus Ton bastelt. Die Erfindung hat sich gehalten. Die Puppe hat überlebt. Mensch und vor allem Kind spielt sich durch die Jahrtausend durch. Bevor die Kinder in die Schule müssen, nützen sie jede Sekunde zum Spielen. Warum ist das so? Auf diese Frage suchen wir jetzt eine Antwort. Input. Der Psychologe Werner Wicki hat selber Kinder und sagt er, Spielen ist der zentrale Baustein vom kindlichen Leben.
Also sie spielen jeden Augenblick, wo sie können, fast, spielen sie. Oder sieht das nur, dass sie ein Spiel vorbereiten, oder? Also, dass sie dann wieder anfangen, irgendwelche Ecken einrichten oder irgendwelche Häuser aufbauen, wo sie dann nachher können spielen. Also, das ist dann nachher die Vorbereitung. Aber eigentlich machen eigentlich Kinder fast nichts anderes als spielen.
Dass jetzt Kinder so viel spielen, ist das irgendein genetisch veranlagter Spieltrieb? Wie erklärt man sich denn das Spielwille der Kinder?
Ja, also man kann sich vielleicht so erklären, also Kinder spielen viel, weil sie mit diesen Tätigkeiten natürlich sich ein Stück Welt aneignen können. Also das heisst, es macht Sinn für Kinder zu spielen. das ist auch eines von den definitorischen Merkmalen, dass eigentlich Spiel Selbstzweck in sich ist. Sie wollen nicht mit dem Spiel irgendetwas erreichen, primär, wie das bei der Arbeit ist. Man schafft eigentlich zum Geld verdienen vor allem. Da ist der Selbstzweck in sich. Es macht Freude, es macht Spass. Die Tätigkeit in sich ist erfüllend. Man kann nicht unbedingt von einem Spieltrieb reden, aber man kann sicher sagen, dass alle Kinder, wenn es irgendwie geht, spielen. Und man muss das Kind sehr stark einschränken, dass sie nicht mehr spielen. Und dann hat das Spiel natürlich auch einen Effekt. Das heisst, die Kinder lernen sehr viel beim Spielen.
Was sind zum Beispiel?
Also sie lernen beispielsweise Rollen übernehmen, sie lernen untereinander Rollen koordinieren, sie lernen einander zu instruieren, was für eine Rolle das andere Kind soll übernehmen. Sie lernen bestimmte Tätigkeiten. Also beispielsweise Kinder, die zusammen kochen, also mit einem Kochherd, lernen, wie man kocht, oder? Also dass man einen Herd anstellen muss und dass es dort heiß ist. Sie lernen eigentlich sehr viel Wissen über Kultur und auch Fertigkeiten von der Kultur wären eigentlich so angeeignet, oder? Und das ist eigentlich wahrscheinlich ein sehr grosser Lerneffekt. Man kann auch ganz andere Sachen aufzählen, beispielsweise Perspektivenübernahme. Also ein Kind, das in ein Rollenspiel involviert ist, muss ja immer sich überlegen, was jetzt das andere Kind eigentlich genau für eine Rolle hat und macht und will. Das heisst, also, es muss sich immer überlegen, also warum macht jetzt das andere Kind eigentlich das?
Kommt es dann darauf an, von der Entwicklung des betreffenden Kindes, in was es für Rolle hineinschläft?
Also, man redet in dem Zusammenhang von Thematiken, also wo Kinder auch, also eigentlich auch lieben. Also beispielsweise gibt es also entwicklungsbezogene Thematiken, wie beispielsweise Sauberkeit. Aufs Häfi gehen bei sehr kleinen Kindern. Oder dann auch Thematik Macht, also Macht ausüben können, über andere Macht haben. Und das andere, was man auch beobachten kann, ist, dass Kinder manchmal auch Problemsituationen im Spiel nochmal reinszenieren. Also beispielsweise, wenn die Eltern auseinandergehen, sich trennen, dass sie so Thematiken auch können im Spiel reinszenieren und ein Stück weit auch dann können, das also nimmt man an, dass auch ein Stück weit verarbeiten können, so etwas. Also das ist effektiv so. Die Kinder, die viel Reiter spielen, die sind fasziniert von der Fülle von Stärke und Macht, die ein Reiter hat. Und das Spiel erlaubt ihnen, die veränderte Realität, die ein Spiel oft hat, erlaubt ihnen dann, so ein Reiter zu sein. Das ist natürlich eine unheimlich attraktive Geschichte für ein Kind.
Also Spielen heisst automatisch auch ausprobieren und gleichzeitig aber auch sogar schon in jungen Jahren das Verarbeiten von möglicherweise dramatischen Erlebnissen.
Ja, zum Beispiel, man sollte nicht glauben, dass das Kind das immer und automatisch macht. Also das kann dann auch unter Umständen mal eben in einer Spieltherapie vielleicht so genutzt werden. Das Kind wird nicht immer dramatische Erlebnisse verarbeiten, aber das Kind nimmt im Spiel das auf, was antrifft in der Wirklichkeit. So kann es in Rollen schlüpfen, die es eigentlich in Wirklichkeit ja nicht kann. Das heisst also, es kann die eigene Realität umfunktionieren in die eigenen Denkstrukturen, die es eigentlich schon hat.
Weiss man denn, wenn Sie sagen Denkstrukturen, was im Hirn passiert oder auf der biologischen Ebene, wenn Kinder spielen?
Ja, wir wissen es nicht so genau, also was im Hirn passiert. Aber wir wissen natürlich aus der experimentellen Psychologie recht viel, was Kinder wissen. Und man kann effektiv zeigen, dass Kinder schon ziemlich viel wissen in den Bereichen, wo sie auch selber Erfahrungen sammeln können. Und insofern kann man auch sehen, dass eben natürlich dort, wo Kinder eben Erfahrungen sammeln, das sind auch genau die Bereiche, wo es auch spielen.
Was passiert jetzt, wenn ein Kind zu wenig spielt?
Wenn natürlich Kinder, sagen wir jetzt mal, in Umwelten leben, und wo sie wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben, wo es einfach jetzt vielleicht andere Sachen prioritär sind, wie beispielsweise, dass immer alles schön aufgeräumt ist, das ist eine Einschränkung für das Kind. Ganz einschränken kann man so wahrscheinlich Spiel fast nicht. Was man einfach muss sehen, ist, Kinder brauchen oft andere Kinder zum Spielen. Also wenn das Kind allein in der Wohnung ist, so fallen bestimmte Spiele weg. Dann kann es einfach für sich selber etwas spielen natürlich, es kann für sich etwas bauen, aber das ist nicht das Gleiche wie ein Sozialspiel. Und die sozialen Spiele sind für Kinder für die Entwicklung sehr wichtig. Darum eben, wenn ein Kind eben allein aufwächst, keine Geschwister hat, ist es für ein Kind sicher wichtig, dass es in eine Spielgruppe kann. Dass es mit den Eltern zu anderen Kindern kommt, zu seinen Cousinen kommt, zum Cousin kommt, wo es dann wieder spielen kann. Die Möglichkeit eben zu spielen ist für die kognitive Entwicklung und auch für die soziale und emotionale Entwicklung sehr wichtig.
Erwachsene können aber die kindlichen Mitspieler nicht ersetzen, sagen Sie?
Also Erwachsene können schon, sie können schon, aber man muss einfach ein bisschen sehen, dass die Erwachsenen, die haben manchmal die Geduld nicht. Also sie haben einfach, sie spielen das Zeit lang mit und machen auch vielleicht eine ganz tolle Figur, aber es ist, es ersetzt die anderen Kinder nicht ganz, das würde ich jetzt mal sagen, das würde ich jetzt mal behaupten. Auch wenn die Erwachsenen vielleicht selber manchmal noch grosse Kinder sind und auch gerne mitspielen und mehr Räuber und Poli und was man alles kann spielen, oder? Aber es ist für mich ist der Erwachsene nicht ein vollwertiger Ersatz für die anderen Kinder.
Weil die Kinder eben anders spielen als die Erwachsenen. Was der Grund dafür ist, hören wir später. Tatsache ist, dass die Kinder im Gegensatz zu den Erwachsenen völlig im Spiel aufgehen. Sie schlüpfen mit Hut und Haar in eine andere Rolle hinein. Sie sind Ritter, ohne dass sie wissen, was ihnen genau das bringt. Sie basteln sich ihre Spielregeln selber, entwickeln sie während dem Spiel, wenn sie merken, dass das Spiel sonst aus irgendeinem Grund nicht mehr weitergeht. Spielen heisst für Kinder vor allem eins: ausprobieren, experimentieren, mit Hut und Haar, mit Kopf und Bauch dabei sein. Die Art, wie die Kinder heute noch spielen, hat viel vom ursprünglichen Charakter vom Spiel. Das sagt die Philosophin Anne-Marie Pipo, die sich intensiv mit dem Ursprung vom Spiel und seiner Bedeutung für unsere Gesellschaft auseinandersetzt. Wenn sie nämlich die Geschichte vom Spiel anschaut, dann stellt die Philosophin fest, dass die Erwachsenen früher mehr wie Kinder gespielt haben. Sie sagt, das Spiel habe früher auch noch eine ästhetische Komponente gehabt. Was sie meint ist, das Spiel hat eine sinnliche Seite gehabt, ist nicht eine Kopfsache, sondern auch etwas für ein Bauch. Das Wort Spiel geht ursprünglich nämlich zurück auf das Wort Tanz.
Der Spielmann war ursprünglich ein Tänzer, erst später einer, der auch Musik gemacht hat. Und da zeigt sich schon von vornherein, dass das Spiel verbunden ist mit einer ästhetischen Qualität. Also ich würde es von vornherein da einordnen, dass man nicht unbedingt jetzt mit Kunst nur was zu tun hat, sondern das Spiel eben auch etwas mit den Sinnen zu tun hat, mit der Sinnlichkeit und also nicht von vornherein strategisch besetzt ist mit Verstand, mit Rationalität und diesem Umfeld.
Wenn sie die Geschichte von den letzten 2500 Jahren anschaut, sagt Anne-Marie Pipo, dann ist es gerade die sinnliche Art zu spielen, die uns hier angebracht hat, wo wir heute stehen. Als unsere Urahnen, wie die Kinder vor allem eins gemacht haben, gespielt. Also ausprobiert.
Wenn man sich jetzt vorstellt, unsere langen Vorgänger in der Menschheit, die mussten sich ja zurechtfinden in einer sehr unwirtlichen Welt und sich damit auseinandersetzen, dass ja ihr Überleben überhaupt nicht gesichert war. Insofern, denke ich, ist da das Spiel mit diesem Experimentalcharakter überlebenswichtig gewesen. Menschen haben eine Erfindungsgabe, sie haben Fantasie, sie können sich auch etwas anderes vorstellen, ein Szenario, das vielleicht nicht wünschenswert ist. Und das wäre sozusagen der Anfang des Spiels.
Wo manifestiert sich denn das Experimentieren? Also wo machen Sie das fest, dass man eben als Überlebensstrategie auch mit Spielformen experimentiert hat?
Ja, ein Beispiel wäre etwa, dass Nomaden sesshaft wurden. Sie haben dann herausgefunden, dass man Boden kultivieren kann. Man hat festgestellt, dass wenn man den Boden in einer bestimmten Weise bearbeitet, ihn düngt, dass man da Nahrung selber herstellen kann. Also nicht sozusagen von Nahrungsquelle zu Nahrungsquelle unterwegs sein muss, sondern man wird sesshaft. Und dieses Ausprobieren, wir wissen heute, wie wir Boden düngen müssen, aber wenn man sich das am Anfang vorstellt, muss man ja erstmal schauen, wächst da was? Was muss ich in den Boden stecken, damit da was wächst? Man macht einen Spielzug.
Ohne genau zu wissen, warum, ohne dass unsere Vorfahren gewusst haben, wo sie der Spielzug genau anführt. Das Leben ist ein Spiel. Im Gegensatz zu heute haben unsere Vorfahren ungeheuer viel Spielraum gehabt. Raum zum Ausprobieren, zum Experimentieren, zum Spielen, wie heute die Kinder spielen. Denn die Welt unserer Vorfahren hat noch viel weniger Regeln gehabt als unsere. Darum hat man vor ein paar hundert Jahren sich mehr getraut, etwas auszuprobieren als heute, wo alles streng reglementiert ist. Aber, sagt Anne-Marie Pipo, es gab kein Spiel ohne Regeln. Sie sieht die Spielregeln von unserem heutigen Leben als Ausdruck vom Spieleifer von unseren Vorfahren. Das Spiel wird damit zum Ursprung von unserer menschlichen Kultur.
Wenn wir unsere heutigen Regelsysteme angucken, vom Recht angefangen über die Moral bis hin zu Politik und Wirtschaft und Wissenschaft, sind diese Regelsysteme im Grunde genommen nichts anderes als ritualisierte Formen des Spiels. Ursprünglich hat man mehr oder weniger spielerisch etwas festgestellt, was sich als günstig erwiesen hat und hat das mehr oder weniger zur Regel erhoben. Und der Zwangscharakter der Regeln, der lässt uns oft vergessen, dass irgendwann mal das am Anfang Spiel gewesen ist.
Weil wir vergessen, dass die Spielregeln nicht alle in Stein gemeißelt sind, spielen wir heute weniger im ursprünglichen Sinn, der kreativ und damit auch der kindliche Charakter vom Spiel geht verloren. Die Ausprobierlust wird von den Spielregeln bremst. Die Philosophin Anne-Marie Pieper macht sich Sorgen, dass unsere Gesellschaft die Spiellust verliert.
Wir missverstehen dann oft in der Gestaltung unserer Freizeit, was mit Spiel gemeint ist. Spiel heißt ja letztlich ein zweckfreies Tun. Das heißt, ich musiziere um des Musizierens willen, ich tanze um des Tanzens willen. Und wir sprechen dann von sogenannten Hobbys, wobei die Hobbys aber doch wiederum mit einer Leistung verknüpft sind. Das heißt, ich trimme meinen Körper, weil ich von anderen wahrgenommen werden will als ein sportlicher Mensch. Dann geht der Spielcharakter verloren, wenn er einem bestimmten Zweck untergeordnet wird. Ich glaube, Spielen sollte wirklich immer zweckfrei erfolgen. Natürlich, im Gesamtzweck des Lebens hat es dann schon seine Rolle. Aber was wir mit unserer Freizeit machen, das ist immer auch sehr an die Vorstellung von bestimmten Prestigeerwartungen geknüpft. Und niemand traut sich so richtig zu sagen, ich habe einfach mal nur geangelt, um meinen Kopf frei zu kriegen und gar nichts dabei gefangen. Und wenn, habe ich den Fisch wieder ins Wasser geworfen. Das versteht normalerweise niemand. Aber im Grunde genommen ist das die richtige Einstellung. Man tut etwas um seiner selbst willen und nicht um irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Und was entgeht uns, wenn quasi der Spielcharakter immer mehr schwindet? Zu was führt das letztlich?
Dann nähert sich das Spiel der Arbeit an, also dem Modell von Arbeit, wo man alles tut, um ein bestimmtes Pflichtenheft abzuarbeiten, das möglichst gut zu tun und dabei auch besonders gut honoriert zu werden. Das heißt, dann geht es eigentlich nur um Leistung und nicht mehr um Spiel.
Das heißt, es ist für eine Gesellschaft?
Ja, gut, eine reine Leistungsgesellschaft, die ist einfach wahrscheinlich sehr effizient, aber nicht sehr kreativ.
Dann Marie Pieper ist also davon überzeugt, dass unsere heutige Gesellschaft spielen sagt und schaffen meint. Als darum die Gesellschaft, je länger, je mehr, weniger kreativ ist. Drauf los spielen, ohne wissen, was hinten rauskommt, sei in unserer heutigen Gesellschaft nur noch den Kindern erlaubt. Wer und vor allem wie genau unsere kindliche Spielfreude bremst, hören wir nach Playgrounds Love von R.
Fire on the playground love.
Das Leben ist ein Spiel. Kinder spielen es anders als die Erwachsenen. Sie gehen völlig im Spiel auf, wollen nichts anders machen. Sie erfinden ihre Spiele selber, schlüpfen in andere Rollen. Sie lernen so ganz spielerisch, sich in der Welt der Grossen zurechtzufinden. Kaum gehen sie in die Schule, verändert sich ihr Spielverhalten. Warum und was die Konsequenzen davon sind, werden wir jetzt herausfinden.
Input.
Der Psychologe Werner Wicki bemerkt immer wieder voller Erstaunen, was passiert, wenn die Kinder grösser werden.
Was eben auch wichtig ist jetzt mit dem zunehmenden Alter, ist, dass das Kind auch immer fähiger wird, auch sehr viel Regelspiel zu machen. Also wer ein Vorschulkind noch Mühe hat mit Regelspiel, hat dann nachher Schulkind und der Jugendliche und natürlich auch der Erwachsene immer mehr Zugang zu immer komplexeren Regelspiel. Und die Freizeit, die dann die Kinder haben, ist dann oft, wenn sie spielen, eher prägt durch Regelspiel. Also wenn sie denken an Sport, Fußball, Eishockey, das sind alles Regelspiele. Oder auch Schach, oder wenn Kinder anfangen Schach spielen, sind alles Regelspiele.
Die Lust am Spielen per se, warum verschwindet die dann plötzlich?
Da gibt es wahrscheinlich ganz verschiedene Erklärungen. Eine Erklärung ist, dass das Kind also im Übergang von Kindheit zu Jugend auch gehemmter wird, bestimmte Rollenspiele zu machen. Plötzlich sind gewisse Rollen mit Scham belegt. Kinder möchten sich nicht mehr bloßstellen, also Jugendliche möchten sich nicht mehr bloßstellen, da kommen tätige Sachen dazu. Es kann aber auch sein, dass es wirklich eben die Entwicklungsdynamik nicht mehr so geht, weil die Perspektivübernahmefähigkeiten dann entwickelt sind. Das Kind braucht das von dem her auch nicht mehr so, jetzt in andere Rollen einzuschlüpfen. Und das Aufkommen von Regelspielen, das hat natürlich auch etwas Faszinierendes, weil natürlich muss das Kind ja die Regeln kennen. Man kann dann andere Kinder schlagen, man kann gewinnen, wenn man die Regeln noch ein bisschen besser kennt als andere und vor allem auch, wenn man kompetenter ist als andere Kinder.
Also das Spiel wird dann immer mehr zu einer Leistungsschau eigentlich.
Ja, es ist sicher nicht für alle gleich, oder? Jetzt würde ich sagen, es gibt ja auch Spiele, wo Erwachsene spielen, wo es gar nicht unbedingt so einen Sieger gibt, oder? Es gibt sicher Spiele, wo es mehr darum, um den Spass geht. Es hat vielleicht nicht nur mit Leistung zu tun, sondern es ist immer auch, Spiele hat ja auch viel zu tun mit Kreativität. Also man hat irgendwie etwas gemacht jetzt in dem Spiel, wo man so nicht jeden Tag antrifft.
Erwachsene Menschen spielen also, um sich mit anderen zu messen und dabei auch noch Spass zu haben. Der Raum für den Spass und damit auch für die Kreativität spielt sich aber innerhalb des Rahmens der vorgängigen Spielregeln ab. Geht Werner Wicki eigentlich davon aus, dass man heute mehr spielt als früher? Früher, wo man noch mehr hat müssen arbeiten und darum weniger Freizeit hatte. Nicht unbedingt, sagt er.
Ich würde sagen, rein potenziell hat man mehr Zeit zum Spielen. Die nutzen nicht alle Leute, oder? Also die natürlich dann nach der Arbeit einfach nur noch vor dem Fernseher hocken, die nutzen das nicht, oder? Also man muss nicht spielen, oder? In der Freizeit, aber man kann spielen.
Er sitzt nicht vor dem Fernseher. Der Fritz Brunner, ein erwachsener Mann, der sich regelmässig mit anderen Erwachsenen am Mittwoch zu oben im Basler Spielclub Rialto zum Gesellschaftsspiel trifft. Und er genießt das Spielen mit anderen zusammen, möchte es nicht anders haben. Sagt, er ist froh, als er heute noch seine kindliche Spielfreude in sich innen spürt.
Die meisten kennen es noch von der Familie her und verlieren es dann, wenn sie erwachsen werden. Und ich finde es schön, dass ich es mitgenommen habe, ins Erwachsenensein.
Warum denken Sie, verlieren es viele Leute beim Übergang vom Kind zum Erwachsenenwerden, das Spielen, das Sie jetzt eben noch jeden Mittwoch praktizieren?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist vielleicht eine Ablösung. Ich kenne viele Leute, die sagen, es ist ein Zeitverlust, es bringt mir keinen Nutzen. Und ich denke mir, so ein Nutzendenken, wie es in unserer heutigen Gesellschaft ist, es muss ein Output dastehen, ist halt Spielen ganz etwas anderes. Wenn man es natürlich nachher sieht, dass man flexibler wird, man lernt schneller, weil wenn man jeden Abend, Mittwochabend, 3-4 neue Regeln bekommt und sich jedes Mal in etwas ganz Neues, in eine ganz neue Regel eindenken muss, bleibt man relativ flexibel. Und wenn man im Geschäft mal neue Arbeitsprozesse reinlesen muss, dann ist das einfacher, weil man kennt es ja von den Spielregeln. Also ich sage, es gibt für mich auch noch einen Nutzen im Privat, aber das ist nicht das Ziel.
Das Ziel heisst Spielen, Spass und eine Freude. Der Lerneffekt ist ideal, aber nicht zentral. Zentral ist die Freude, die dazu führt, dass man im Moment ist und nicht schon daran denkt, warum bzw. für was man das macht, was man gerade macht. Die Freude, sich in ein neues Spiel hineinzudenken, sich die neuen Spielregeln anzueignen, mit den Regeln selber zu spielen. Sie zu interpretieren. Regeln interpretieren, der Freiraum, der entsteht durch die ungenauen oder nicht hundertprozentig festgelegten Regeln, das macht aber nicht allen Spass. Dass die Regeln zu wenig klar sind, das löst bei einigen Menschen Angst aus. Das sagt die Spielentwicklerin Stefanie Rohner. Irritiert stellt sie immer wieder fest, dass es Leute gibt, die fast verzweifeln, wenn Spielregeln selber noch einen gewissen Spielraum offen lassen. Wenn es nicht auch noch für den hinterletzten Spezialfall eine Regel gibt.
Es ist wirklich so, dass ich zum Teil entsetzt bin, wie stark sich Spieler an die Regeln wirklich halten. Also wenn die sich schon halb die Köpfe einschlagen, weil es irgendwie einen strittigen Punkt gibt, wo in der Regel nicht klar gesagt wird, muss man jetzt da aufrunden oder abrunden oder weiss irgendetwas, dann ist es eigentlich im Normalfall so, dass die dann nicht mehr weiterspielen können, sondern eine E-Mail an den Verlag schicken oder irgendwie. Und ich verstand es gar nicht, weil für mich ist es eigentlich so, dass man Regeln setzt und wenn man einen Konflikt hat und merkt, es verhebt etwas nicht, dann macht man in der Gruppe ab, wie spielen wir es jetzt? Also unsere Familienspielregeln oder die Spielregeln von dem oben heute oder eigentlich ist es viel toller, wenn wir das jetzt so und so spielen.
Aber offenbar macht es vielen Leuten Mühe, wenn die Spielregeln eben nicht 100% ausgereift sind. Wenn die Regeln noch Platz für einen eigenen Spielraum offen lassen. Warum ist das so? Warum gibt es erwachsene Menschen, die daran verzweifeln, wenn man die Spielregeln so oder auch so kann verstehen? Wenn doch die Art und Weise, wenn man das Spiel am Ende spielt, null Konsequenzen hat fürs wirkliche Leben. Der Psychologe Werner Wicki kann sich vorstellen, dass es bei den Spielentwicklern so entrüstete E-Mails hagelt, weil die, die ein Spiel kaufen, sofort loslegen und nicht vorher noch an den Regeln umeinanderhirnen. Und dazu sagt er, dass der Interpretationsspielraum von Regeln per se die Grundlage ist für Streit. Denn das Gegenüber kann die Regeln ja so interpretieren, dass er oder sie die bessere Gewinnchance hat. Kann die Regeln auf die persönliche Stärke ummünzen. Aus dem Spiel wird in dem Moment also urplötzlich ernst. Die Spieler haben während dem Regelausgasen unweigerlich das Ziel vom Gewinnen vor den Augen. Das Gewinnen und nicht der Spass und der Freude wird damit zentral. Darum geht das Spiel auseinander. Und es gibt Streit. Apropos Streit. Im Spiel zeigt man offenbar sein wahres Gesicht. Wer im Leben ungeduldig ist, ist es auch im Spiel. Wer im Leben gern würde dem anderen eins reindrücken, erlebt im Spiel Höhenflüge, wenn auch der Gegner bei jedem Spielzug kann sein Kindern.
Das hat etwas. Und zwar darum, weil also wir haben im Allgemeinen gute Strategien, uns zu präsentieren. Als Person. Und wenn man spielt, da kann man irgendwo wahrscheinlich die ganzen Emotionsregulationsstrategien nicht mehr so gut anwenden und zeigt ein bisschen mehr etwas von der eigenen Person. Sei das ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Ehrgeiz, als man sonst gewillt ist zu zeigen, weil man gibt sich ja immer ein bisschen Blöße, wenn man sich auch sehr ehrgeizig outet. Und das würde ich schon sagen, dass das Spiel mehr offenlegt von der Person, als zum Beispiel in einem ganz normalen Arbeitskontext, wo man sich immer schön unter Kontrolle hat.
Während dem Spielen ist man so in seiner Rolle inne, dass man die Kontrolle verliert. Darum drücken die persönlichen Seiten von einem durch, die man sonst lieber versteckt. Aus psychologischer Sicht eine wertvolle Erfahrung. Vorausgesetzt, man ist bereit, sein Rollenverhalten zu reflektieren. Und, sagt Werner Wicki und geht noch einen Schritt weiter, eigentlich wäre es für alle gut, sie würden ab und zu ihre Spielzüge und damit ihre Rolle reflektieren. Auch für die Spielzeuge im wirklichen Leben. Am besten geht das in Rollenspiel. Der ureigene Spielart der Kinder, die wir vorher davon geredet haben, wo es ja darum geht, in eine andere Rolle reinzuschliefen und so eine andere Perspektive zu bekommen. Sich und sein Handeln quasi von außen anzuschauen und so einen anderen Blick kriegen auf das Spiel, das Leben heisst.
Das Leben ist ein Stück natürlich eine Bühne, oder, wo man unsere Rollen interpretiert. Die einen als Professoren, die anderen von mir aus als Direktoren und so weiter. Oder? Und natürlich gibt es dort dann mehr normativ festgelegte Rollen, wo man irgendwie Kraft von einem bestimmten Papier oder einer Ermächtigung erfüllt und andere Rollen, die man mehr selber interpretiert. Die Frage ist immer ein bisschen auch, wie bewusst ist das eigentlich den Leuten, dass sie jetzt gerade eine Rolle spielen? Und dort würde ich oft sagen, sie spielen die Rolle vielleicht nicht so bewusst.
Sich bewusst machen, dass man eine Rolle spielt oder in eine andere Rolle schlüpfen, wie das Kinder machen, wäre ideal. Gerade wenn es darum geht, herauszufinden, wie die idealen Spielregeln aussehen. Oder wenn man will herausfinden, ob die Spielregeln vom grossen Spiel vom Leben noch funktionieren. Denn nur, wenn Spielregeln in Frage gestellt werden, sagt der Werner Wicki mit Blick auf die jetzige Wirtschaftslage, kann Neues entstehen, kann sich Neues weiterentwickeln, kann durch neue Spielregeln das Spiel in eine andere Richtung gelenkt werden. Nur, sagt er.
Was man sicher kann sagen in Krisenzeiten ist, man weiss, dass die Leute weniger experimentieren. Also das heisst, es ist nicht unbedingt die Zeit, wo man eben sehr viel Neues ausprobiert. Das ist eigentlich schade, oder? Weil gerade in der Krisenzeit wäre es vielleicht gut, es würden viele Leute Neues probieren, aber da haben wir natürlich mit sehr starken Emotionen zu tun, oder? Mit existenziellen Ängsten. Und Angst ist nicht unbedingt der Ratgeber, um jetzt das Leben spielerisch anzugehen und neue Rollen auszuprobieren und so weiter, oder? Das ist nicht eine Zeit, wo das spielerische Element zu einem Höhenflug ansetzt.
Gleichzeitig wäre das nötig, um Innovation zu ermöglichen, von dem, was aus der Krise kommt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Also Innovation, ja, das würde ich sagen. Also das ist eigentlich vielleicht schon eine Botschaft, oder? Dass man muss sehen, dass in einer Krise braucht es Innovation, also es braucht neue Ideen. Oder? Und tatsächlich wäre das wahrscheinlich schon angesagt. Ja.
Neue Ideen, die Resultat sind von kreativer Spiellust. Ideen, die nur generiert werden können, wenn es für sie Spielraum gibt, wo nicht von vornherein muss klar sein, was genau dabei rauskommt. Ein bisschen ein weniger pessimistischer Blick auf die aktuelle Situation vom grossen globalen Gesellschaftsspiel hat die Philosophin Anne-Marie Piper. Sie sagt, die Spielregeln für ein gelungenes gesellschaftliches Leben, die müssten eigentlich gar nicht erfunden werden, seien eigentlich da. Nur seien sie vergessen gegangen in den letzten Jahrzehnten.
Das war eine ganz ursprüngliche Spielregel mal, dass die Menschen gleich sind und zwar gleich im Sinne von gleichwertig. Denn von Natur aus sind wir verschieden, alle. Und diese Unterschiede dürfen aber eben nicht bewertet werden. Das hat sozusagen dazu geführt, dass es einen Spielregelkanon der Ethik gegeben hat und einen Kanon von Werten. Und da hat sich was verschoben. Wert ist heute nur das, was sozusagen Geldwert hat. Aber all die vielen Werte, die wir auch in unseren demokratischen Zusammenhängen kennen, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität statt Brüderlichkeit, wie es früher hieß, der mahnt ja ein Miteinander umgehen an, das Respekt gegenüber dem anderen gebietet. Also so eine Art höfisches Zeremoniell, wie es im Mittelalter eben auch bei den Ritterspielen üblich war. Ich glaube, wenn wir uns umgucken in unserer Geschichte, finden wir viele Elemente, die wir aktualisieren könnten, brauchbar machen und dann dieses Modell des Homo economicus entschärfen. Der soll uns zwar die materielle Basis verschaffen für ein gutes Leben, aber nicht alle anderen Werte sozusagen über Bord werfen.
Noch sind Spielregeln für eine allfällig neue Spielart vom grossen Gesellschaftsspiel noch nicht geändert. Ob plötzlich wieder Spielregeln auftauchen, wie sie vor 500 Jahren beim Ritterspiel hatten, steht in den Sternen. Als die Spielregeln geändert werden müssen, darüber sind sich mittlerweile alle einig. Und wenn man die Geschichte anschaut, passiert das auch früher oder später. Vorausgesetzt, Mensch spielt weiter und schlüpft ab und zu aus seiner eigenen Rolle raus und eignet sich mit kindlicher Neugier in andere Perspektiven an.
Input Podcast auf DRS3. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.